Radio Igel, deine Geschichte.
Ihr wollt nie zur Hitlerjugend. Das ist einer der Sätze, die Franz Trampusch in einem seiner Interviews als Zeitzeuge gesagt hat.
Von meiner Seite, Herr Trampusch, herzlich willkommen. Die allererste Frage, die sich uns gestellt hat, ist, wie war das damals in Afflens? Können Sie es kurz beschreiben, wie Ihr Heimatort ausgesehen hat?
Ich darf einmal für die Einladung herzlich danken. Meine Erinnerung setzt etwa 1940 ein. Da bin ich in die erste Klasse Volksschule nach Reznai gekommen und da habe ich dann bewusst schon einiges miterlebt. Es war ja eine Zeit, in der Jugendliche eigentlich überhaupt keine Perspektiven gehabt haben. Man hat ein paar Stunden am Tag die Schule besucht. Die übrige Zeit, es war ja eher eine landwirtschaftliche Gegend, haben wir daheim mitgearbeitet. Also irgendwelche Einrichtungen für Jugendliche hat es damals ja noch nicht gegeben. Also angefangen also von irgendwelchen Unterhaltungsmöglichkeiten, das war also null. Und in der Schule sind wir vom ersten Tag weg also schon programmiert worden mit Hitlergruß und Ähnlichem. Und da haben dann die Probleme dann schon begonnen.
Sie haben gesagt, Sie haben ein paar Stunden Schule gehabt. Können Sie uns ein bisschen mehr von Ihrer damaligen Schulzeit erzählen, wie sie war?
Es war ja so, dass die Schule gar nicht regelmäßig stattgefunden hat. Es hatte dann sehr bald Fliegeralarm gegeben. Da wurde dann der Unterricht unterbrochen und nicht mehr also nachgeholt. Also im Schnitt waren das 4 oder 5 Stunden, vielleicht 4 Tage in der Woche. Und in Wirklichkeit sind also die Grundelemente damals vorgetragen worden. Also Deutsch, Mathematik, ja, und in der Geschichte hat es sowieso nur die Geschichte des Dritten Reiches gegeben. Also es waren sehr einfache Unterrichtsgegenstände.
Wie war die Situation in der Schule mit Ihren Mitschülern? War es ein sehr offener Unterricht damals oder hat der Lehrer seinen Stoff durchgedruckt?
In der Volksschule war es natürlich ganz anders. Das war ja eine kleine Volksschule, in der 4 Klassen sozusagen in einem Raum unterrichtet worden sind. Also 1. bis 4. Klasse Volksschule war gemeinsam und die Lehrpersonen haben sich da etwas schwer getan, diese Palette von 4 Jahrgängen gleichzeitig zu unterrichten. Das heißt, also es ist fallweise dann eigentlich überbrückt worden und wir haben eigentlich in der Volksschule sehr wenig gelernt, weil wir einfach ja, mit Älteren gemeinsam dort in einer Klasse gesessen sind.
Ich wollte Sie fragen, wie das für Sie war damals, ob Sie Ihre Meinung auch so äußern durften.
Das war überhaupt nicht erlaubt. Wir haben einen Schuldirektor gehabt, der war so ein fanatischer Nazi und der hat also keine Diskussion zugelassen. Und das heißt, die Kinder haben es dann eigentlich gar nicht versucht. In Afflens war es so, das Konzentrationslager ist ja 1943 entstanden, also einige Jahre später. Aber es hat vorher schon also einige Geschichten gegeben, die auch Jugendliche zum Nachdenken gebracht haben. Zum Beispiel mein Vater, dem wurde nahegelegt, dass er einen Arienschein ansucht. Das war damals also bei den Nazis sozusagen, wenn jemand groß, blond und blauäugig war, das war mein Vater im Gegensatz zu mir, dann hat er ihm geraten, dass er einen Ariennachweis bekommt. Und für mich war das schockierend. Wir sind dann schon 1940 in die Kreisbauernschaft bestellt worden. Das war also sozusagen diese Bezirkskammer für die Bauern und wir sind dort nackt vermessen worden. Also das war sozusagen, sie wollten feststellen, ob wir wirklich Arier sind. Meine Großmutter musste sich das erste Mal in ihrem Leben nackt ausziehen, die war an die 60 Jahre alt. Also die hat den Hitler beschimpft, also mich wundert es heute noch, dass sie damals nicht gleich eingesperrt worden ist. Die Diskussion hat es nicht gegeben, denn die Kinder mussten dann irgendwelche anderen Arbeiten verrichten. Also richtig Freizeit hat es auch schon im Volksschulalter nicht gegeben. Die Kinder wurden einfach dann in der Landwirtschaft eingesetzt oder sind bei Hausarbeiten zur Mitarbeit herangezogen worden. Ich persönlich habe im Jahr 1942 den Bienenstand meines Vaters übernommen, der war hauptberuflich Bienenzüchter, und der wurde strafweise zum Militär einberufen, und ich war ab 1942 eigentlich mehr Bienenzüchter als Schüler.
Milch und Honig spielen eine große Rolle.
Das war für uns entscheidend, denn es hatte damals nur Lebensmittelkarten gegeben. Also das heißt, Lebensmittel waren so nicht frei käuflich, sondern da hat es genaue Rationalisierung gegeben. Und meine Mutter wurde vor dem Konzentrationslager bewahrt, das ist allerdings dann später gewesen, weil sie die Milchlieferantin des Lagerkommandanten war. Und ich habe, wie gesagt, mit Bienen mich über die Zeit gerettet. Immer wenn ich schlechte Noten gehabt habe oder überhaupt nicht zur Schule gekommen bin, dann habe ich mit einem Kilo Honig das Ganze wieder in Ordnung gebracht. Ist heute nicht mehr möglich. Heute kann man Honig ja überall kaufen, aber es war damals ja streng verboten, sogar Todesstrafe auf Schwarzhandel. Und das war natürlich nicht legal, aber es hat funktioniert. Mein Vater wurde 1942 strafweise zum Militär einberufen, weil er sich geweigert hat, einen Großgrund in Rumänien anzutreten. Nachdem er seinen Arienschein gehabt hat, hätte er einen großen Bauerngrund bekommen, er hat Angst bekommen, klarerweise, Gott sei Dank, und wurde sofort einbezogen zur Wehrmacht. Und ich habe dann mit 8 Jahren die Bienenvölker übernommen und bis 1946 geführt. Also das heißt, für mich wurde es dann der Hauptberuf, nicht mehr der Schule gehen, sondern das Bienenzüchten.
Also könnte man sagen, das Honig machen und sich um die Bienen kümmern war sozusagen ihr Hobby, ihre Ablenkung, eine Flucht in eine andere Welt?
Es war eigentlich ein Beruf, denn das war ja eine sehr ernste Geschichte. Also ich habe damals 48 Bienenvölker gehabt und das war schon ein Großbetrieb. Also in Wirklichkeit war ich im Sommer über sowieso von der Schule befreit, weil da musste ich ja am Bienenstand arbeiten. Also für mich war das nicht nur Hobby, sondern es war echt schon als Jugendlicher ein Beruf.
Heißt, man kann sagen, das war ein Lichtblick in dieser doch dunklen Zeit?
Es war so, am Anfang war es eigentlich Verpflichtung. Es musste jemand da sein, der sich getraut hat, mit den Bienen zu arbeiten. Und ich war der Einzige in der Familie, der keine Angst gehabt hat vor den Bienen oder vor den Bienenstichen. Also war ich eigentlich der, der sich darum kümmern musste. Ab 1943 war das natürlich anders, weil dann konnte man das auch als Waffe einsetzen gegen also die Verfolgung, sowohl also in Aflenz wie auch an der Schule. Ich war der Einzige dann später in der Hauptschule, der sich geweigert hat, zur Hitlerjugend zu gehen. Das war damals etwas, wo man normal ins Erziehungsheim gekommen wäre.
In einem Interview haben Sie gesagt, Weihnachten 1944, da war alles anders. Können Sie uns dazu etwas erzählen?
Ja, gerne. Es war so, da muss ich aber jetzt schon zum Konzentrationslager kommen. Die Häftlinge haben ja fast nichts zum Essen bekommen. Und sie haben dann entdeckt, dass wir einen Kartoffelkeller gehabt haben in diesem Stollen und haben sich alle Kartoffeln geholt. Und wir Kinder haben da mit Milchkannen Kartoffeln heimgetragen, sie dort deponiert. Und am nächsten Tag waren die Kartoffeln immer alle weg. Und zu Weihnachten 1944 hat meine Mutter also verschiedene Kekse gebacken und andere Dinge. Wir haben sie auch dort deponiert in diesem Keller. Und am nächsten Tag war alles wieder weg. Das heißt, wir haben den Häftlingen, so komisch es klingt, eine kleine Weihnachtsfreude bereitet im letzten Kriegsjahr.
Haben Sie sonst noch irgendwie Kontakt mit Häftlingen gehabt? Hat man das in Aflenz erlebt, Sie gesehen?
Es war so, diese ganzen Stollen sind ja umfunktioniert worden zu Werkshallen. Also es waren in Aflenz 5 Kraftwerkstollen, die dann umgebaut wurden zu Fabrikshallen. Und es haben in Aflenz über 4000 Menschen gearbeitet, davon etwa 800 Häftlinge. Und 3 Familien haben innerhalb dieser Postenkette gelebt. Das heißt, wir waren tagsüber zwischen den Häftlingen und sind mit ihnen dauernd konfrontiert gewesen. Also das heißt, 3 Familien haben täglich miterlebt, was da passiert ist.
Hatten Sie neben dem Kontakt zu den Häftlingen auch Kontakt mit dem Wachpersonal bzw. mit der SS?
Ja, sicher. Und zwar, es hat hier mehrere unterschiedliche Gruppen gegeben. In der SS waren sehr radikale Leute, die also wirklich mutwillig Menschen getötet haben. Und es waren auch einige dabei, die eigentlich dort nicht hinwollten. Und genau mit diesen Menschen, das haben wir sehr bald herausgefunden, konnten wir reden. Und sie haben auch erlaubt, dass wir mit Häftlingen Kontakt haben oder ihnen ein Stück Brot geben oder andere Dinge. Das heißt, wir haben das gelernt, mit wem wir reden konnten oder durften und mit wem nicht. Also es waren sehr unterschiedliche Verhältnisse. Schlimm waren aber auch die Kapos. Das waren also selbst Häftlinge, aber kriminelle Häftlinge. Die waren die Leute, die für die Arbeit auf der Baustelle verantwortlich waren. Und die waren noch radikaler als die SS. Also mit den Kapos haben wir keinen Kontakt gehabt, aber mit einigen SS-Leuten. Ja, wir haben eigentlich als Kinder nur daheim also gewisse Vorteile gehabt. Wie gesagt, meine Eltern haben eine kleine Landwirtschaft gehabt und wie gesagt, die Bienenzucht. Also wir haben hier ein paar Vorteile gehabt. Aber die meisten Kinder waren angewiesen auf das, was auf Lebensmittelkarten zu bekommen war. Also wir haben, glaube ich, das erste Mal im Leben im Jahr 1946 eine Schokolade gesehen oder bekommen von einem englischen Besatzungssoldaten, weil vorher war das für Kinder eigentlich etwas, was wir nicht gekannt haben. Also das waren also Verhältnisse, die man mit heute überhaupt nicht vergleichen kann. Es war so, im Frühjahr 1943 haben die Alliierten die Lufthoheit gewonnen, also in dem Krieg. Also da ist sehr viel bombardiert worden, Industrieanlagen, Verkehrsanlagen, Städte. Und die deutsche Kriegsindustrie wollte bombensichere Stollen. Sie haben aber keine Zeit gehabt, um neue zu graben. Also haben sie geschaut, wo gibt es schon bestehende Stollen. Und in Afflins sind sie fündig geworden. Da gibt es also 5 Stollen, zum Teil aus der Römerzeit oder auch jüngere Stollen. Und die mussten sie nicht neu schaffen, nur umbauen. Das heißt, man hat dann im Herbst 1943 ein Konzentrationslager, also eine Außenstelle von Mauthausen in Afflins errichtet. Die mussten 2 Lager bauen, eines für die Häftlinge selbst und ein großes Lager für die Bediensteten der Steirer Daimler Buchwerke. Und man hat das ganze Werk Graz-Dondorf, wo heute Autos erzeugt werden, sind damals Panzer und Flugzeugmotoren erzeugt worden. Man hat über Nacht die ganze Fabrik mit dem ganzen Material, mit allen Maschinen nach Afflins verlagert.
Als dieses Lager kommen sollte, wie hat man das der Bevölkerung angekündigt und wie hat sich die Bevölkerung oder Sie dabei gefühlt?
Das war im Frühherbst 1943. Da ist die ganze Bevölkerung also verpflichtet worden, zu einem Gasthaus zu kommen, weil es eine wichtige Information geben wird. Die Männer waren ja zum Großteil also im Krieg. Es waren also 90% oder mehr als 90% Frauen. Und ich bin mit meiner Mutter mitgegangen und meine Mutter wurde dann gemaßregelt, weil sie sehr ungläubig reingeschaut hat. Das ist sehr bezeichnend, denn man hat dort einen Film vorgeführt. Übrigens, das war das erste Mal im Leben, dass ich also einen Projektor gesehen habe und einen Film, weil Fernsehen hat es ja damals keins gegeben. Dort wurden ganz wüste Filme von Untermenschen aus dem Osten gezeigt, also irgendwelche Mongolen mit verzerrten Gesichtern, Juden und so weiter. Und die Botschaft war, Hitler wird uns retten vor diesen Untermenschen, denn sonst überrennen die uns, aber wir werden den Krieg gewinnen. Die Männer kämpfen an der Front und auch die Frauen müssen jetzt einen Beitrag leisten, indem sie wegschauen und still sind, weil es kommt in Afflins ein Rüstungsbetrieb und es ist eure Aufgabe, zu schweigen und nicht darüber zu reden. Das ist euer Beitrag für den glorreichen Sieg. Also so wurden die Frauen praktisch animiert, wegzuschauen, beziehungsweise es wurde gesagt, es sind lauter Schwerverbrecher, die nach Afflins kommen und es ist bei Todesstrafe verboten, mit den Menschen Kontakt aufzunehmen. Und wie gesagt, meine Mutter hat sehr ungläubig reingeschaut und wurde nachher gemaßregelt, weil sie nicht begeistert mitgetan hat.
Hatten Sie damals Angst, als Sie erfahren haben, dass da ein Konzentrationslager gebaut wird?
Wir waren alle sehr verunsichert, wobei ich glaube, dass viele Menschen das auch geglaubt haben, was dort gesagt wurde. Also sie haben wirklich bis zum Kriegsende den Eindruck gehabt, das ist ein Strafgefangenenlager, wo Schwerverbrecher untergebracht sind. Und nur die Familien, die also innerhalb dieser Postenkette gelebt haben, haben täglich gesehen, was los war. Die haben eine ganz andere Meinung gehabt, weil sie zum Teil auch mit Häftlingen reden konnten und draufgekommen sind, dass in Wirklichkeit arme, verfolgte Menschen und keine Verbrecher. Also hier hat es eine Zweiteilung in Aflenz gegeben.
Weil Sie ja vorher gesagt haben, Sie durften nicht darüber reden bzw. mit niemandem reden. In der Schule haben Sie ja frei Ihre Meinung gesagt und haben ja dafür auch sozusagen Schläge bekommen. Und so war das halt normal für Sie, dass Sie einfach so Ihre Meinung sagen zu Hitler?
Es war so, nachdem wir gesehen haben, was dort passiert, also Leute werden erschlagen, weil sie nicht mehr arbeiten konnten oder auch mutwillig, war das zumindest also für mich klar, auch für meine Mutter, dass das ungerecht ist, was da passiert. Und soweit konnten wir schon politisch denken, dass wir geglaubt haben, dass das System schuld ist an dieser ganzen Situation. Und ich habe mich daher in der Klasse geweigert, zur Hitlerjugend zu gehen. Und nachdem alle anderen verpflichtet waren, es war ja so, die Burschen mussten ja alle zur Hitlerjugend und die Mädchen zur BDM, also Bund Deutscher Mädchen. Und es durfte sich niemand weigern. Es war jeder Einzige, der das gemacht hat. Und ich bin daher dauernd geohrfeigt worden, beziehungsweise in der Schloss Retzhof bestellt worden, das heißt ein Landesbildungshaus, wo damals die Ausbildungsstätte für die Hitlerjugendfunktionäre waren. Und ich wurde als schlechtes Beispiel dort vorgeführt. Also man hat mich als schlechtes Beispiel dort gebracht und meine Mutter dann auch einen Bescheid bekommen, dass ich in ein Erziehungsheim komme, aber es hat Gott sei Dank nicht funktioniert.
Sie haben Ihre Meinung gesagt und die Kinder, also die Kinder, die mit Ihnen in die Klasse gegangen sind, die sind ja dann sozusagen weg von Ihnen gegangen, wollten keine Zeit mehr mit Ihnen verbringen. Also wie haben Sie sich dann gefühlt?
Wir treffen uns heute noch, es gibt ja noch an die 20 Überlebende von meiner Klasse und es war so, im Krieg selbst war ich Außenseiter. Also das heißt, man hat sich da nicht mehr getraut, mit mir zu reden. Ich bin auch nur sporadisch in die Schule gekommen. Wie gesagt, also im Sommer war ich sowieso befreit. Und wenn es Probleme gegeben hat, habe ich meinen Ausweis dauernd verlegt gehabt. Es war eine Kontrollstelle, wo man nur mit einem Ausweis aus der Gemeinde heraus konnte, also wo heute das Wächter aussteht. Und das habe ich bewusst als Mittel eingesetzt, um nicht in die Schule gehen zu müssen.
Haben Sie auch andere Kinder gekannt, die sich nicht zu Hitlerjugend dazu stellen wollten?
Naja, meine Schwester, die war aber wesentlich jünger, also die ist noch gar nicht vor dieser Situation gestanden und alle anderen in der Nachbarschaft, die waren bei der Hitlerjugend, also zum Teil ohne Begeisterung, aber sie waren dabei und haben dadurch keine Probleme gehabt.
Für uns als zukünftige Lehrer ist das natürlich unvorstellbar, dass man ein Kind als schlechtes Beispiel den anderen Kindern vorstellen kann und zur Ausgrenzung beiträgt. Nun möchten wir natürlich auch wissen, warum waren Sie so gegen Hitler und das schon in so jungen Jahren?
Weil ich gesehen habe, dass Menschen einfach mutwillig erschlagen werden oder am Verhungern waren. Und ich habe einfach begriffen, dass das System also nicht funktioniert, wenn Menschen unschuldig zu Tode kommen. Also für mich war das Erlebnis vor Ort entscheidend, dass ich mich einfach dann stur gestellt habe und gesagt habe, also da möchte ich nicht dabei sein.
Wie war das für Sie, wenn Sie gesehen haben, dass jemand erschlagen wurde? Es hat ja geheißen, dass Sie geholt worden sind, wenn jemand hingerichtet wurde. Ja. Wie haben Sie sich dabei gefühlt?
Ich habe früher erzählt, also der Honig hat für mich eine Rolle gespielt und die Milch für meine Mutter. Meine Mutter hat einmal darüber geredet in der Öffentlichkeit, weil sie Zeugin war, wie einer erschlagen wurde im eigenen Hof. Der hat ein paar Blätter runtergerissen von einem Baum und gegessen. Er wurde an Ort und Stelle erschlagen wegen Beschädigung deutschen Eigentums. Jetzt hat der Baum aber meiner Mutter gehört und sie dagegen protestiert und wurde sofort ins Konzentrationslager eingeliefert. Aber sie war die Milchlieferantin des SS-Lagerkommandanten. Jetzt hat er keine frische Milch mehr gehabt und ich konnte keine Kuh melken. Und nach 2 Tagen hat er die Mutter freigelassen mit der Drohung, sie wird sofort erschossen, wenn sie noch einmal drüber redet. Und sie hat sich auch dran gehalten, sie war nie mehr bereit, drüber zu reden. Aber man hat die Mutter damit erpresst, dass ich geholt worden bin zu Exekutionen. Also ich gewusst, wenn ich geholt wäre, ich war damals also nicht ganz 10 Jahre alt, habe ich gewusst, jetzt wird jemand erschlagen oder erschossen. Und da bin ich dann eigentlich in eine Situation gekommen, wo ich auch versucht habe, abzuschalten. Also ich habe das nicht mehr alles bewusst registriert, weil sonst hätte ich es wahrscheinlich gar nicht überlebt.
War Ihre Mutter, die davor eher offen, sehr skeptisch gegen Hitler war, nun eingeschüchtert oder war sie zu Hause noch immer dieselbe Person, die gegen dieses ganze Vorgehen war?
Sie war sehr schockiert. Das heißt, dieses Trauma hat bis zu ihrem Lebensende angehalten. Sie war nicht mehr bereit, darüber zu reden. Aber sie hat ein Tagebuch geschrieben. Ich habe das dann irgendwann gefunden. Sie hat jeden Tag darüber geschrieben, was sie erlebt hat. Aber sie war nicht mehr bereit, darüber zu reden.
Wir sprechen über das Außenlager Afflitz bei Leibnitz von 43 bis 45, wo er unter anderem Exekutionen beiwohnen musste. Das klingt unvorstellbar.
Ja, also der Anlass war sehr unterschiedlich. Es hat also SS-Leute gegeben, die haben mutwillig also Häftlinge erschossen, wenn sie entsprechend dazu gelaunt waren. Aber das war nicht die Mehrheit, sondern die Mehrheit der Häftlinge wurde erschlagen, weil sie nicht mehr arbeiten konnten. Es war ein reines Arbeitslager, das heißt, die Häftlinge durften nur so lange leben, solange sie arbeitsfähig waren. Und es hat also insgesamt an die 200 Tote gegeben in Afflitz. Man weiß nicht genau, wie viel, weil viele sind also einfach in Graz verbrannt worden mitsamt den Dokumenten. Also das heißt, da rätseln die also Historiker heute noch, wie viel es in Wirklichkeit waren.
Herr Trampusch, hat es damals in Afflitz Vorfälle mit SS-Leuten gegeben, die was sich selber umgebracht haben oder?
Ja, also an 2 kann ich mich erinnern. Einer war aus Essek, also volksdeutscher SS-Mann, der hat Berger geheißen, den Namen habe ich in Erinnerung. Der hat immer den Kontakt gesucht. Also der hat erzählt, er ist selbst daheim Kinder und er hielt das nicht mehr aus, was da passiert. Und ich habe ihn dann am Bach hängen gesehen. Also das heißt, dann ist mir das erst bewusst geworden, dass ich einer der letzten Bezugspersonen war, der mit dem er noch geredet hat. Und der zweite, da weiß ich den Namen nicht, dem ist es ähnlich gegangen. Es hat also auch dort Leute gegeben, die es einfach nicht verkraftet haben, was sie da miterlebt haben.
Also hatten Sie sozusagen Mitleid mit denen, die sich selbst umgebracht haben wegen so was Schrecklichem?
Naja, man hat es vorher schon gemerkt in den Gesprächen, ob jemand bereit ist, über die Dinge überhaupt zu reden, ob er zugelassen hat, dass er mit Häftlingen redet. Also da haben sich schon mehrere Kategorien von Bewachern unterschieden. Also das haben wir schon mitgekriegt.
Hat man das herumgesprochen, dass sich SS-Leute erhängt oder selber umgebracht haben oder eher nicht?
Naja, das wurde also versucht, stillschweigend also abzuhacken. Es ist sowieso makaber. Es gibt ein Massengrab, aber 1945, wie die losmarschiert sind, hat man ja alle noch liquidiert, die nicht marschfähig waren. Und das Massengrab war in Ehrenhausen und die sind später exhumiert worden nach Graz an den Zentralfriedhof. Der einzige Name, der auf dem Grabstein steht, ist der Name des SS-Lagerarztes. Der hat gesehen, der Krieg ist verloren und hat Selbstmord begangen. Von dem war der Name bekannt. Also auf dem Gedenkstein für die Toten steckt ausgerechnet der Name des SS-Arztes oben und kein anderer Toter. Also das heißt, so hat man also einfach nach dem Krieg einfach versucht, die Dinge aufzuarbeiten. Und das war natürlich nur eine falsche Geschichte, die da gelaufen ist.
Wie 1945 die Rote Armee immer näher rückte, war das Lager kurz davor aufgelöst zu werden. Wie haben Sie die Zeit damals im Dorf empfunden?
Es war so, die haben ja Panzer- und Flugzeugmotoren erzeugt. Und so ab Jänner 1945 hat es kein Material mehr gegeben. Das heißt, es wurde immer weniger gearbeitet. Und die russische Front war ja schon bei Bargleichenberg und Straden, also da haben wir jeden Tag schon die Kanonen schießen gehört. Und die SS wollte sich nicht von den Russen erwischen lassen, sondern sie wollte Richtung Amerikaner. Und die Amerikaner sind vom Westen gekommen, also haben die das Lager am 2. April 1945 aufgelöst und sind zu Fuß Richtung Ebensee marschiert. Und da sind noch an die 50 Häftlinge umgekommen bei dieser Marsch nach Ebensee.
Sie haben vorher erwähnt, dass Ihre Mutter ein Tagebuch geschrieben hat. Sie selber haben auch ein Buch geschrieben. Hat Ihre Mutter Sie dazu inspiriert oder meinen Sie, dass das einfach im Blut liegt?
Nein, wir haben das unabhängig voneinander gemacht. Meine Mutter wollte ja das nicht zugeben, dass sie schreibt. Aber ich habe sie ja beobachtet in der Nacht, hat sie also heimlich geschrieben und das Buch wieder versteckt. Ich habe angefangen dann, sämtliche Bücher zu lesen, die mir untergekommen sind. In Nernhausen hat es eine Pfarrbibliothek gegeben von irgendeinem Pfarrer, der damals sehr speditiv war. Außer Hitlers Mein Kampf hat es auch andere Bücher noch gegeben. Offiziell war das ja nicht erlaubt, aber ich war so dort von Karl May bis Karl Marx alles gelesen, was es gegeben hat. Und ich habe mich aufs Lesen spezialisiert. Und dann hat es einen Dichter gegeben namens Georg Drakl. So ein Salzburger Arzt, der im Krieg dann umgekommen ist. Und der hat mich so inspiriert, dass ich dann angefangen habe, in seinem Stil anzufangen zu schreiben. Also das war der Einstieg für mich dann 1944 im Herbst, wo ich angefangen habe, darüber zu schreiben. Und das habe ich lang gemacht. Später habe ich dann Sport betrieben, habe ich aufgehört zum Schreiben. Jetzt habe ich wieder angefangen.
Ich sah ihn oft vorübergehen. Gebeugter Mann, der Hoffnung und der Freude leer. Geladener Stacheldraht, mit Türmen und mit Hunden. Als spielend ich am Gitter stand, da weinte er. Doch ich verstand ihn nicht. Ich hatte Angst. Ich sah nie Männer weinen. Als man ihn erschlug, ich stand dabei. Es schien ein Schuss zu gut. So nahmen sie den großen Knüppel. Kropfen Blut es nur und ein verwehrter Blick aus starren Augen haben ihn so fremd gemacht, so fern, so still, so tot. Ich wollte fliehen. Da hielt man mich. Junge, Mut, so wirst du stark. Wir brauchen starke Männer. Doch ich floh. So blieb ich schwach und kann nicht töten.
Herr Trampusch, das war aus Ihrem Buch Der Zeitensprung. Würden Sie uns ein bisschen was über dieses Gedicht erzählen, wann Sie es geschrieben haben und was Sie dazu bewegt hat?
Es muss also im Oktober oder November 1944 gewesen sein, wo ich das selbst miterlebt habe von einem Mann, der dort erschlagen wurde und von dem ich vorher, also mit dem ich vorher geredet habe. Ich weiß aber den Namen nicht mehr. Ich weiß nur, dass es jemand war, der versucht hat, Kontakte mit den Menschen zu haben. Und das hat mich dann so schockiert, dass ich versucht habe, meine ersten Zeilen niederzuschreiben. Also, und ja, das ist eigentlich die erste Erinnerung an die Zeit, die ich schriftlich festgehalten habe.
Sie haben ja vorhin erwähnt, dass die SS-Leute auch Menschen einfach so umgebracht hatten, wenn sie Lust dazu hatten. Es gibt ja so eine Geschichte mit so einem Apfel.
Ja. Und zwar, das war ein beliebtes Spiel, und zwar, es war bei Todesstrafe verboten, die Postenkette zu verlassen. Das hat jeder Häftling gewusst. Also, und da hat es einzelne also SS-Leute gegeben, die haben irgendeinen Gegenstand genommen, meistens war es ein Apfel oder was anderes, und haben den einfach ein paar Meter außerhalb der Postenkette geworfen und den Häftling aufgefordert, er soll den Apfel holen. Und wenn er das nicht gemacht hat, wurde er wegen Befehlsverweigerung erschossen. Hat er den Apfel geholt, wurde er erschossen, weil er auf der Flucht war. Das war so ein beliebtes Spiel von einzelnen SS-Leuten und es hat immer funktioniert. Und das waren dramatische Szenen. Also ich habe schon erlebt, dass Häftlinge dann am Boden gekniet sind und um ihr Leben gebettelt haben. Aber es hat nichts genützt. Also entweder ist er nicht rausgegangen, dann wurde er erschossen und wenn er rausgegangen ist, ist er erst recht erschossen worden.
Schreiben Sie zurzeit wieder ein Buch oder ist es geplant?
Ich schreibe wieder. Das heißt, ich schreibe noch immer an einem Buch, das heißt Kind am Stacheldraht. geht zurück auf dieses erste Gedicht. Und zwar, ich habe alle Episoden geschrieben. Es gibt also über 40 verschiedene Episoden zu dem Konzentrationslager. Aber ich arbeite immer noch daran, wie man heute damit umgeht. Das Schreiben der Episoden ist so einfach, weil das habe ich alles erlebt. Aber darüber zu schreiben, ob man heute was gelernt hat daraus oder ob man die gleichen Fehler von früher macht, nämlich Angst erzeugen und die Menschen dazu zu bringen, mitzumarschieren. Die Methode ist leider noch immer irgendwo unterwegs. Wir brauchen nur im Fernsehen schauen, was überall auf der Welt passiert. Und es müsste doch eine Methode geben, um den Menschen die Angst abzugewöhnen. Und solange das nicht gelingt, solange wird es solche Zwischenfälle und Ereignisse immer wieder geben. Und das möchte ich auch darstellen. Und da tut mir ein bisschen schwer, um das entsprechend auszudrücken. Also das Buch wird irgendwann in den nächsten Monaten fertig sein. Ich schreibe aber auch an einem historischen Buch über die Geschichte von Wagner und über die verschiedenen Lager von Wagner, also weil die auch damit zusammenhängt.
Er hat bereits zwei Bücher geschrieben und erzählt jetzt von seinem anstehenden Projekt.
Ja, wie gesagt, also zurzeit bin ich dabei, die Geschichte der Gemeinde Wagner, angefangen von den Kelten über die Römer, bis zur Jetztzeit darzustellen. Das ist ein längerfristiges Projekt. Und eine zweite Geschichte ist, wir haben in der Gemeinde Wagner, also inklusive Aflenz, 13 verschiedene Lager gehabt seit 1914. Und Peter Rosecker hat 1916 geschrieben, Wagner ist die zweitgrößte Stadt der Steiermark, weil nach Graz waren die meisten Einwohner in der Steiermark in Wagner in einem riesigen Lager mit 25.000 Menschen. Das heißt, das ist eine eigene Geschichte. Wir haben auch daraus eine Städtefreundschaft gegründet vor 60 Jahren. Also, und darüber werde ich auch fertig schreiben.
Was wir uns jetzt fragen, was ist aus Ihnen nach der Kriegszeit geworden? Wie war Ihr weiterer Werdegang?
Meine Mutter wollte unbedingt weg. Die war so traumatisiert, wie der Vater zurückgekommen ist aus der amerikanischen Gefangenschaft. Also im Mai 1946 wollte sie binnen 14 Tagen die Gegend verlassen. Wir sind dann weggezogen nach Unterbremstetten. Und ich bin Jahre später wieder zurück nach Reznai. Und habe dann angefangen, wieder die Gegend zu besuchen und angefangen, ein paar Erinnerungen zu sammeln. Und seit 1954 eigentlich befasse ich mich mit der Geschichte wieder. Und ich bin dann später nach Wagner gezogen und ich war dann ja zweimal Bürgermeister und habe die Gelegenheit genutzt, um daraus dann eine Gedenkstätte zu machen.
Wann haben Sie circa angefangen, diese Geschichten zu erzählen und sozusagen ein Zeitzeuge zu werden?
Naja, ich habe das schon, also ab 1954 sporadisch gemacht. Aber richtig losgegangen ist es eigentlich erst im Jahre 2004. Da hat es eine große steirische Landesausstellung gegeben mit dem Titel Die Römer. Und die Ausstellung war auf Schloss Seckau und im Schloss Retzhof. Die zwei Schlösser hat es aber zur Römerzeit nicht gegeben. Also ich habe damals im Römerstollen, eine Ausstellung organisiert mit der Geschichte des Stollens und mit einer eigenen Abteilung, die heute noch besteht, nämlich den Gedenkstollen. Und da haben wir damals also an die 120.000 Menschen in dem Jahr im Stollen gehabt. Und da haben wir jeden Tag sehr viele Führungen gehabt mit vielen Menschen. Und seit damals wird es sporadisch, nicht nur sporadisch, sondern immer stärker also gemacht mit dem Mauthausen-Komitee. Also das heißt, wir haben im Jahr zwischen 80 und 100 Führungen.
Fällt es Ihnen sehr schwer, über die Zeit zu reden, wie sie damals war?
Nein, es ist so, man muss die Dinge so erzählen, dass man das in der heutigen Zeit auch versteht. Also man muss halt Beispiele bringen, wie man heute damit umgeht und das versuche ich auch. Also man braucht nur die Situierung mal sehen, wie sie heute passiert. Es gibt heute auch verfolgte Menschen, es gibt Leute, die unterdrückt werden, wo es Kriege gibt und wenn man die Parallelen herstellt, wir haben in Europa, in Mitteleuropa zumindest, Gott sei Dank seit mehr als 70 Jahren keine keinen Krieg mehr gehabt. Aber der Krieg ist nicht so weit weg und die Ursachen sind auch nicht so weit weg. Also man kann Vergleiche anstellen und die Menschen versuchen, dazu zu bringen, sich positiv also zu den Dingen zu stellen. Jeder Mensch kann ja sehr viel Schönes, aber er kann auch sehr viel Schlimmes. Es kommt immer auf die Motivation drauf an. Und man muss schauen, dass man die Menschen fängt schon im Elternhaus an, in der Schule natürlich auch, zu positiven Motivationen bringt und nicht irgendwelche negativen Dinge. Und das probieren wir bei diesen Führungen auch. Ja, ich sehe als Zeitzeuge eigentlich meine Aufgabe darin, mit Menschen zu reden, dass man alte Fehler nicht wiederholt. Und der Unterschied ist der, dass man mit jungen Menschen viel besser darüber reden kann als mit Älteren. Und ich glaube, dass es notwendig ist, den Menschen zu sagen, dass man die positiven Talente, die jeder hat, in den Vordergrund stellt und sich nicht mit den negativen Dingen auseinandersetzt. Also auch die tragischen Dinge können etwas Positives bewirken, wenn man diese Fehler nicht wiederholt, die viele Jahrzehnte lang gemacht worden sind. Und da sehe ich gewisse Chancen in der Auseinandersetzung mit jungen Menschen.
Radio Igel. Radio Igel, deine Geschichte.